bisschen aufgeregt, manchmal, wenn ich so alte Koryphäen zu Gast habe. Das passiert ja ab und zu mal. Da sitzt mal der Elf hier oder hier die Moses ja. A, ne? Zapp-Moses, der heute Berufspolitiker ist. Und jetzt sitzt Willy Wucher hier. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, sage ich auch.
Ja,
aufgeregt sind wir nicht. Wir fahren hier runter bei einem schönen Bio-Limonadensaft und einer schönen Zigarette.
Ja, du trinkst ja keinen Alkohol mehr, ne? Seit geraumer Zeit.
Seit dem 9.9.2023, seit einem Vorfall auf Fuerteventura, wo ich fast zum zweiten Mal gestorben wäre. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss.
Ja, ich hörte davon in dem hier in dem Podcast von Sven Bock, unserem gemeinsamen Bekannten, der war auch schon mal bei mir zu Gast, der Sven, der hat auch den Kontakt hergestellt. Also lieben Gruß auch an Sven.
Ja, hat er mir auch erzählt. Ich habe mich ja bei ihm über dich erkundigt, weil er hatte ja vorsichtig nachgefragt, dass du interessiert wärst und ich so, nochmal sowas, ja. Und dann sagt er, ja, der ist gut, also nein, die Rede ist von dir.
Ja, danke.
Philipp. Und ja, da habe ich gesagt, dann machen wir das.
Ja, schön. Das freut mich. Ja, das freut mich auch sehr, weil ich wie gesagt, ich freue mich immer sehr, wenn ich so alte Helden mal zu Gast habe. Hörst du das eigentlich gerne?
Alte Helden, also ja.
Ich hatte mal den Dirk, den Deutscher W von OHL, auch mal zu Gast und da habe ich auch gesagt, hier, ich bin ein bisschen starstrucked oder so, oder ich erstarre in Ehrfurcht und er fand das auch, glaube ich, ein bisschen unangenehm.
Es aber ist ja, Punk war nie Helden.
Nee, eigentlich No More Heroes, ne?
Ja, ganz genau.
Ah, aber du weißt ja, wie das ist. Ich bin ja zu spät geworden für die erste Generation, aber du bist ja Urgestein. Das kann man sagen. Obwohl du magst den Begriff Urgestein, ich habe ich im Ochs gelesen.
Ja,
genau. Steine sind leblos, liegen nur rum,
bewegen
sich nicht weiter.
Die bewegen sich nicht oder tut sich nichts.
Genau.
Das möchte ich auf keinen Fall tun, denn dann würden wir hier nicht sitzen.
Genau. Aber schön, dass wir hier sitzen. Und du bist Anfang 60, glaube ich, kein Geheimnis, ne? Du bist ein Protagonist der ersten Stunde, kann man sagen?
Ja, so nach anderthalb Stunden ungefähr.
Ja, also so.
77 in London, das gesehen, aber nicht begriffen.
Ja.
Und aber 78, dann war ich sofort voll dabei. Mit der Schule da gewesen und nicht mehr nach Hause gefahren und Kings Road Punks. Also da war ich dann dabei.
Ja. Genau solche Geschichten, wie ich höre. Langes her.
Ja,
Punk ist ja 50 Jahre alt geworden dieses Jahr, ne?
Ja, man weiß ja nicht genau, ob es 1976 gestartet war oder vielleicht sogar 75 mit den New York Dolls.
Das stimmt.
Oder 1977, als das so richtig ins Rollen kam, als es verbreitet hat.
Was hast du denn? Wann fing's an?
Für mich ist das 77. Ich habe auch mein Autokennzeichen Dienstwagen BW77, damit jeder weiß, ich bin 77er, Punker-Jahrgang.
Mhm.
Ja. Das war für mich der Start, als es losging mit Damned und Sex Pistols, die Alben, die da kamen.
Mhm.
Ja, und Ramones. Das müsste man nur mehr erwähnen, aber die habe ich alle nicht mehr im Kopf. Aber das war für mich so der On-Schalter, da ging's los.
Ne? Ja, aber du bist natürlich nicht als Punker zur Welt gekommen, sondern bist du aufgewachsen im Ruhrpott?
Ich bin Ruhrpott-Kind, ja.
Ja, also Dienstlagen lebst du jetzt, aber bist du in Dienstlagen auch geboren?
Nee, Duisburg.
Duisburger.
Also Ruhrort West.
Ja.
Ja, zwischen Oberhausen, Bochum, was alles da ist, Essen und ja, die ganzen Städte da, Bottrop und Dienstlagen halt, ja. Und Duisburg ist da so die schönste von allen Städten, natürlich.
Klar.
Ja. Mein MSV hat heute gewonnen, deswegen habe ich sowieso gute Laune. Also in Duisburg groß geworden, geboren worden, aufgewachsen, da diverse Schulen besucht. Der Vater war bei Thyssen, Stahlarbeiter.
Ja.
So das Klassische. Entweder wäre er Bergmann gewesen oder Stahlarbeiter, aber er war Stahlarbeiter.
Pott ist auch immer mal wieder Thema. Ich habe auch so ein Faible für den Pott, obwohl ich den Pott nicht schön finde. Also optisch ist das halt nicht schön.
Naja, wenn ich
hier
in Leipzig so umgucke, der Vergleich hinkt. Also,
Moment.
Ja. Also manche Ecken hier in Leipzig, die haben genau denselben Charakter wie bei uns in Duisburg.
Na, das stimmt.
Ja, also,
das sind die noch nicht qualifizierten Ecken.
Okay, die Leute leben hier, wenn sie zufrieden sind und glücklich sind. Sonst könnten sie abhauen oder würden sie abhauen.
Ja, aber es gibt ja, es ist ja Mecker-Ossi, das ist hier weit verbreitet. In Leipzig nicht so, aber so drumherum und ganz Sachsen. Deswegen, das ist auch einfach auch ein besonderes Klientel hier.
Es gibt immer eine Alternative. Wenn mir irgendwo was nicht gefällt, dann kann ich weggehen. Dann muss ich dann das so machen, dass es mir gefällt. Also ich bin jetzt sehr weise mit meinen 62 Jahren. Ne? Ich kann eine große Fresse haben in der Hinsicht, aber ich habe es ja auch immer so gemacht. Wenn ich Leute um mich rum hatte, die mir nicht gefielen, dann habe ich die gemieden.
Mhm.
Wenn die gut waren und wenn ich die Dufte fand und wenn das Ganze drumherum passte, bin ich da geblieben. So, das, im Laufe der Jahre muss man sich auch immer verändern. Man muss immer gucken, dass man für sich glücklich und zufrieden ist.
Ja. Genau. Jetzt kommen immer mal zwischendurch Leute rein, aber das ignorieren wir einfach.
Das ist der Zottel, unser Mercher. Kannst du bitte meine Frau grüßen? Ich bin gerade so schnell abgehauen. Sag ihr, das tut mir leid.
Gut, liebe Grüße an Frau Wucher.
An Birgit van Haal, genau.
Okay. So, haben so, wir das auch. Haben wir das auch. Ja, wunderbar. Ich glaube, du musst das Mikro so ein bisschen, doch ein bisschen näher ran.
Okay.
Also das sieht sehr gut aus. Also, Ruppert, aufwachsen im Ruppert, ne? Ist so deine Kindheit 60er, 70er Jahre. Ist, hast du gesagt, dein Vater bei Thyssen, wie typische Ruppert-Biografie, ist so eigentlich so 60er, 70er, total bewegte Zeit, ne? 68, dann die wilden 70er Jahre, Hippies und was weiß ich, Progressive Rock und die ganzen politischen Umbrüche, Rote Armee-Fraktion die ganze Zeit, Ölkrise, Fahrverbot und am Sonntag und so weiter. Das sind ja alles Dinge, das kriegt man als Kind oder als Jugendlicher auch mit, oder? Und
ich war mitten dabei. Also wir waren, als mein Vater noch gelebt hat, der ist 75 leider verstorben, kurz bevor der verstorben ist, hatten wir das wirklich, da sind wir von der Autobahn runtergefahren und da standen Polizisten mit MPs und haben uns kontrolliert, weil die da alle kontrolliert haben. Mhm. Also das war für mich, als wie alt war ich da, 11, 12 Jahre, war das schon eine harte Nummer, war beeindruckend. Ne? Mein Vater blieb ruhig, der hatte gesehen, dass die da stehen, der hat sich so einen Flachmann gekauft, Dorncard, und hat den auf die Hände verrieben und dann im Gesicht verrieben, sodass der furchtbar nach Alkohol stank. Hat mir aber nicht gesagt, warum er das macht.
Okay.
Wir sind genau in diese Kontrolle reingefahren.
Ja.
Da musste man natürlich aussteigen und er hat sich da so ein Spielchen gemacht. So Sachen hat er gerne gemacht. Da habe ich noch viel von gelernt, so die mich später so mitgeprägt
haben. Ja, okay. Ja,
also und die waren total erstaunt. Hier, einer von uns hat Alkohol getrunken. Und er so, ja, ich weiß nicht, ob Sie im Dienst trinken. Ich habe nichts getrunken. Da mussten wir ja noch so in so ein Röhrchen Muster blasen. Da war nichts. Und da haben wir mit 4, 5 Leuten, Polizisten haben geguckt, mit Taschenlampe und auf das Röhrchen. Röhrchen kaputt, müssen anderes nehmen.
Mhm.
Und dasselbe nochmal. Und er war wieder nichts. So, ne? Also, und ich stand daneben so, ne?
Ja.
Und wurde in Schach gehalten von Polizisten, die die MP im Anschlag
so, ne? Ja, war ja auch, genau, das war ja auch die Zeit, wo auch als Cop muss man auch damit rechnen, erschossen zu werden von RAF-Leuten, genau wie die auch, also gab ja auch unbescholtene Bürger, die auch dran geglaubt haben, weil oder dran glauben mussten im Zuge dieser Historien. Aber das wurde alles
so dramatisiert halt auch so. Ich sag mal, da war viel, ja, gerade die Bild-Zeitung war ja offizieller Antikommunist so, ne? Und RAF, klar, da haben die ihr Feindbild gehabt und die haben das so schön gestreut, das ging ja durch alle Medien und so weiter.
Mhm.
Und da musste der Staat ja auch regieren, reagieren.
Mhm.
Ja, regieren auch, ja. Aber reagieren und dann haben die halt da so eine Präsenz gehabt.
Mhm.
Ne? Also, aber war lehrreich, die ganze Nummer.
Und dann so dein persönliches Leben im Ruppert so 70er Jahre, bevor so Punk in dein Leben kam, war so normale Jugend.
Ich habe Fußball gespielt. Ja. Wir haben eine Straßenmannschaft gehabt. Wir waren, ja, wir haben schon früh angefangen, Scheiße zu bauen. Wir hatten so, wo wir wohnten, gegenüber waren, da war damals noch ein leeres Feld, da wuchsen so Büsche und so ein kleines Fältchen. Da haben wir uns so ein Häuschen da reingebaut, aus alte Bretter und so. Und da haben wir dann auch schon zum ersten Mal Alkohol getrunken und mal eine Tüte Patex durchgezogen. Das war schon in jungen Jahren noch vor Punkrock. Also war schön.
Ja. Und dann, also klar, du hast gerade gesagt, du warst 77 in London zufällig oder Klassenfahrt? Nee,
mit
oder
der Schule. Das war meine Abschlussfahrt mit der Hauptschule. Und da habe ich das zum ersten Mal so gesehen und ja, war beeindruckt. Aber da ist noch nicht so der Schalter umgelegt worden. Nur wie wir zurückkamen, also das war alles ganz normal da in London, wie wir dann zurückkamen, wir haben immer WDR 2, war damals Mel Zandag, Hitparade in WDR 2. Und der spielte dann ein Sex Pistols Lied, ja, und war 5-mal Niete, die konnten dazu beurteilen, wie die Musik ist. Und da fand ich das gut, weil es hat eigentlich nie einer 5-mal Niete gekriegt, jede Bandvorstellung, jedes Lied. Und da war ein Treffer, 5-mal Niete.
Muss aber geil finden.
Hatte mich gepackt so. Ja. Ne? Das war richtig schön, ja. Aber auch dann lief das nur so nebenher. Ich wusste dann, es gibt so eine Bewegung, eine Punkbewegung, wie auch immer, ja. Und dann sind wir 78, da war ich dann auf der Handelsschule, haben wir auch so eine Schulfahrt gemacht nach London natürlich. Da kannte ich mich dann auch schon so ein bisschen aus, weil ich ja halt ein Dreivierteljahr vorher da war. Und ja, dann bin ich daran. Da habe ich mir gedacht, so, verdammte Scheiße, also sehen die alle geil aus. So mit ihren Lederjacken, bunte Haare und Nieten und wie auch immer. Und dann ging das auch ziemlich schnell, dass ich mich da so... Ich war früher sehr groß und sehr dick. Ja, ich war halt so eine auffällige Person. Ich war sofort integriert. Da waren noch andere Deutsche, aber auch Engländer. Da waren Italiener, oh Gott, Spanier. Man traf sich halt immer da so, ja. Und das fand ich so geil, da bin ich einfach da geblieben. Die Schule fuhr zurück und wusste nicht, wo ich war.
Ach, okay.
Das war richtig klasse. Habe ich auf der Straße gelebt. Ne? Also in so einem Flat, letztes Haus, immer besoffen und immer tagsüber auf die Kingsport haben wir geschnurrt.
Ja.
Autonome Jugendzentren und so. Dabei haben wir das Geld dann sofort natürlich im Bier angelegt. Ja, bis dann 3 Wochen später tatsächlich meine Mutter da stand auf dem King's Road und mich da abgeholt hat. So, die war völlig fertig. So.
Da warst du halt auch noch nicht 18, ne? Da warst du dann 15 oder 16 oder so.
15.
Ja, ja, ja gut, okay. Das fällt schon auf, wenn das Kind da nicht nach Hause kommt, ne, mit 15. Ne?
London. Schule und so, da war ja ein, aber es gab ja auch keine Handys oder so. Ja. Ne? Man wusste nichts.
Das ist so unvorstellbar heute. Ja. Für die heutigen Kids, die alle mit Smartphones aufwachsen, das ist unvorstellbar, dass es eine Zeit gab mal vor Handys.
Ja.
Vor Google Maps und Smartphones und vor. Genau.
So,
ne? Ja, das kenne ich auch noch.
Ja.
Aber da musste man noch nach dem Weg fragen und konnte nicht einfach mal kurz wirklich. So.
Oder mit der Straßenkarte.
Oh Gott, ja. Oh Gott, ja.
Jedenfalls hat meine Mutter mich dann abgeholt da. Das war ja auch noch so alles frisch, weil mein Vater 2 Jahre vorher gestorben ist, 2,5 Jahre vorher. Mhm. Und da passte alles nicht so. Ich war so ein gebranntes Kind so.
Mhm.
Ich hab da auch irgendwie einen Schaden genommen. Weiß ich auch, gebe ich auch zu. Das war damals, ich war kein normales, heranwachsendes Kind, weil ohne Vater dann so und der gestorben ist, lief immer alles aus der Bahn. So, war halt so ein bisschen schräg alles so. Ne?
Ja gut, aber das ist ja auch eigentlich eine Charaktereigenschaft, da ist man ja anfällig für so Subkulturen, Szene, ne? Ist und klar.
Da passt da halt dann auch die Nähe.
Ja, also bist du zurückgeholt worden?
Und hat mich erstmal wieder, meine Mutter hat das so geregelt, dass ich da auch wieder zur Handelsschule konnte. Also ich bin wieder rein, auch in die Klasse und so. War natürlich ein Held, hat mich auch so gegeben. Mhm. Ne, so, ist klar, wie gesagt, ich war groß, dick, auffällig.
Ja.
Mit meiner Assi-Lederjacke, wo hinten Anarchie-A drauf war, ganz groß. Ne?
Das klassische Anarchie-A.
Ja.
Wo keiner genau wusste, was das eigentlich ist, aber die Sex Pistols haben drüber gesagt.
Ja, doch,
also muss es gut sein.
So ein bisschen damit beschäftigt. So. Also Anarchie, das wusste ich schon so.
Ja.
Auch von der Schule her, so, wir hatten das dann schon so. So ein bisschen Know-how war schon da. Aber ich habe das nicht aus Überzeugung Anarchie geschrien oder so, sondern einfach, weil das dazugehört
hat.
Ne? Weil das in war.
Ja.
Jedenfalls dann die Schule und das ging auch ganz gut, die Handelsschule. Aber auch immer wieder Ausflüchte und immer wieder weg und so. Und dann kurz bevor ich 18 wurde, dann lief ja dieser Spielfilm, da wirst du mich bestimmt gleich auch noch zu fragen.
Na klar.
Da bin ich aber auch nach Berlin rüber, weil ich Angst hatte, zur Bundeswehr zu müssen, obwohl ich T5 war.
Mhm.
Ich war groß und dick und so weiter. Naja, gut.
Du hättest auch trotzdem Sani werden können oder sowas, ne? Also für irgendwas.
Ja, ich wollte gar nichts für den Scheiß-Staat tun.
Ja, weißt du, so. Das ist auch, passt auch nicht. Punk und Bundeswehr, passt nicht.
Ja,
gut, klar, West-Berlin, damit sie Enklave für die ganzen Bundeswehr-Deserteure aus dem Westen, ne? Klar.
Richtig.
Ja, genau. Du hast am besetzten Haus auch gelebt, ne? Oranienstraße.
Ja, Görlitzer Straße.
Ja.
Wir waren immer am Kotti oder Cottbusser Tor.
Ja.
Haben auch da mit der Dose, hatte ich ja mittlerweile Erfahrung drin, so und den Leuten irgendwas erzählen für Behinderte oder für ein Jugendheim und wir sammeln und.
Nee, eigentlich nur für Saufen.
Die schmeißen den Fünfer rein, die D-Mark, 5-Mark-Schein, hier, da hast du einen Schein, ihr macht eine gute Sache. Und für Tiere habe ich auch immer
gesagt. Es ist wichtig, ja.
Tiere. Die sind weg, ich habe mich umgedreht, direkt in den, da war ein Aldi. In den Aldi rein, erstmal Dosenbier geholt.
Ja, ist
das genau. Ging so wochenlang so, also.
Ja.
Dann wurden wir aber auch mal rausgeprügelt aus der Görlitzer Straße aus dem besetzten Haus, das war richtig mies. Die kamen morgens um 5.
Die Bullen, oder?
Ja. Und die haben auch nicht gefragt oder ähnliches so. Die sind rein und haben uns zusammengeknüppelt. Also richtig. Das war richtig ordentlich so.
Es war ja genau diese große Zeit der Hausbesetzerbewegung in West-Berlin, ne? Das war ja so Anfang 80, 81 so.
Ja.
Anfang der 80er. Nur mit.
Ich glaube 79, 80 und so muss das. Also das war noch bevor ich 18 wurde. Ich wurde 1981, wurde ich 18. Und das war so 1980 ja so umgedreht.
Aber das war ja so, West-Berlin war ja auch total politisch aufgeladen. Natürlich war ja auch eine große linke Szene, große autonome Szene.
Wir haben LSD-Trips reingeworfen, wenn wir Kohle hatten, wenn einer was hatte. Wir haben gekifft und wir haben gesoffen. Also uns ging es da nicht so ums die Welt verändern oder die Politik zu stürzen.
Aber so eine Straßenschlacht hat man doch auch mal mitgenommen, oder?
Ja, eine Demo war immer mit.
Ja.
Obwohl ich mich da meistens immer so ein bisschen zurückgehalten habe.
Ja.
Ich wollte mich nicht hinter irgendwelchen Leuten mit ihren Fahnen stellen, die dafür irgendwas kämpfen, wo ich gar nicht auf der Seite bin. So. Mir ging es dann darum, so ein bisschen Erlebnistourismus, so ein bisschen Randale
mitzumachen. Ja, weil das ist halt, weil West-Berlin total bewegt, richtig was los, große Hausbesetzer-Szene, große Punk-Szene und dann gehst du wieder zurück nach Duisburg.
Ja.
Da ist halt im Prinzip nichts, oder?
Doch, da haben wir da.
Ihr musstet alles selber machen dann halt, ne?
Ja, alles so gestaltet. Haben wir ja dann extra so. Ich habe da viel für getan, dass unsere Szene dann da auch so den Charakter kriegt. So. Mhm. Also die ersten Chaostage, die fanden nicht in Hannover statt, die waren in Duisburg seinerzeit. Ne?
Stimmt, das waren die großen Punktreffen. Ne?
Das waren die Punktertreffen am Bahnhof. Jeden ersten langen Samstag im Monat haben wir den Geschäftsleuten ein bisschen die Tour versaut.
Ja, das ist ja auch ganz gut zu sehen in dieser von dir schon erwähnte Doku hier, No Future, kein Bock auf Illusion. Das ist von Adolf Winkelmann, hat das gemacht, ne?
Der war der, ja, das war die Firma, aber der Verantwortliche, der Regisseur war Michael Braun, der leider vor 2 Jahren gestorben ist.
Ja.
Der hat sich bei mir gemeldet und wir haben dann zusammen, gerade wenn man leise sein will, ne? Man über dir für den Ausstand, ja, gut. Grüß schön.
Sieht gut aus.
Zack, nochmal. Schließt du dich, ne, du Sau. Ja. Also Michael Braun war der, der mich dann abends anrief zu Hause, als ich wieder bei meiner Mutter war. Zwischendurch war ich ja auch weg und ja. Ne? Und da entstand diese Idee des Films halt.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, Alter, ich bin dein Mann, ich bin der Richtige. Ich kenne alle, ich kann sie alle motivieren und bewegen.
Mhm.
Und ja, so kam es ja dann auch schon. Kam dieser schöne Spielfilm. Morgens, sonntags um 11 Uhr, nee, 11.15 Uhr, sonntags zwischen die Sendung mit der Maus und der aktuelle Frühschoppen.
So, schön, nach Sendung mit der Maus, damit die Kinder gleich noch was anderes zu gucken
haben. Genau, und der Intellekt wurde auch gefördert, weil da waren ja auch viele ältere Leute früher, die immer den Frühschoppen geguckt haben. So, die waren gut vorbereitet. So.
Ja, ich kenne die Doku auch, ich habe die natürlich mal gesehen und die gibt es auch noch komplett auf YouTube. Es ist ein schönes, ein herrliches Zeitdokument und ich finde auch, also ich hatte ja Alex Schwers mal hier zu Gast von Slime, hier Sven natürlich aus Duisburg, der Gründer von Plastic Bomb und so Punk im Pott war immer so ein bisschen anders. Es war immer so ein bisschen anders, es war ja nicht politisch bewegt wie in Hamburg mit Slime oder in West-Berlin, es war eher so ein bisschen persönlicher.
Wir waren ja in dem Ruhrpott-Milieu, in dem System waren wir integriert und waren wir drin.
Mhm.
Also, ja klar, waren ist auch politisch, gab auch schon linke Läden und so, natürlich. Mhm. Ne? Aber wir Punks, wir hatten Kneipen, wir waren auch im Eschhaus, das hieß damals so, dieses auch so ein autonomes Zentrum.
Mhm.
Gibt es leider nicht mehr. Da fand übrigens das erste riesig große Deutsch-Punk-Festival statt, das ich dann da veranstaltet hatte, ungewollt. Ja. Pogo-Nacht, so ähnlich, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber wir haben eigentlich für nichts was zu kämpfen gehabt. So.
Aber ihr hattet, ich glaube, in der Doku ist das auch so ein besetztes Haus, hattet ihr, ne? Aber das war so eine Ruine, ne? So ein Gammelhaus.
Ja, besetztes Haus, das war von dem Klaus, der auch so ein Hyper-Assi war, der mit Punk eigentlich nichts zu tun hatte, sich aber immer zu uns gesellte. Dann haben wir den irgendwann mal so integriert. Und der hatte von seinen Eltern so ein Haus geerbt. Die Eltern waren tot. Und das hat er verkommen lassen, verfallen lassen, aber hat drin gewohnt. Und das war dann immer beim Assi Klaus das Haus, hieß das, ne? Aber so besetzt war das irgendwie nicht.
Ja.
Das war eigentlich nur so, also das ist eine Illusion. Da war nichts irgendwie, dass da irgendwelche Leute da was besetzt haben oder so.
Okay.
Aber das war im Duisburger Norden, in Duisburg-Hamborn. Da hat man eine eigene Kneipe dann. Das war so eine Rock'n'Roll-Kneipe, wo nie was los war, bis wir da mal da hingegangen sind und ein Bierchen getrunken haben und dann mit dem Besitzer, der witterte sein Geschäft da. Und wir so, ja, Alter, wir machen dir den Laden voll. Jedes Wochenende wird das hier voll werden. So, und so war es dann auch. Der ganze Ruhrgebiet war freitags und samstags abends in dieser Espresso, so hieß die Kneipe, war da drin und hat da gesoffen und dann lief auch Musik. Ich habe dann da auch Konzerte veranstaltet. Nur wenn du da während der Woche hingegangen bist, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, war überhaupt nichts los, war keiner da. War nur am Wochenende der Punk da stattfand.
Ja. Ne? Also generell, Punkszene im Ruhrgebiet, so späte 70er, Anfang der 80er, gab ein paar Bands, Artless, Hass, ne?
Ja.
Und sonst. Was war noch so los?
Aus Düsseldorf, mit denen waren wir ja.
Na gut, aber das ist ja schon ein bisschen, das ist ja Rheinland dann schon, ne?
Oder ja,
ist Düsseldorf noch Rheinland?
Wir waren.
Grenze, glaube ich, ne?
Ist andere Rheinseite, weiß ich gar nicht.
Ja.
Aber wir waren schon so ein großes Sammelsumorium oder wie sich das nennt, bis nach Dortmund hin, wo auch Clocks herkamen und Idiots und so. Also
die Idiots, ja. Ne? Der ist Johannes hat immer noch seinen Plattenladen, glaube ich, ne? In Dortmund, ne?
Genau. Ja. Gibt's noch alles, ja.
Ja.
Jedenfalls, und dann gab es ja hier, zu der Zeit gründeten sich Upright Citizens, die kamen aus Bottrop oder kommen aus Bottrop. Mhm. Da waren schon so punktuell, waren schon Bands da, so, ne? Wir haben ja auch immer Musik gemacht, so verschiedene Namen, ne? Sakonas, Wilde Säue, Pixie, Sex Pistols, ja, und so weiter.
Ne? Aber es war immer dieselbe Band quasi, nur unter wechselnden Namen, oder?
Es waren auch wechselnde Musiker, wechselnde Leute, aber es war, wir hatten auch einen Proberaum, so einen Keller, auch durch so einen kuriosen Zufall hat man den gekriegt, so unter so einem Schuhgeschäft. Aber war halt unser Proberaum, wo wir dann, ach ey, was da alles los war, was wir da gefeiert haben. Ja. Es war immer eine bestimmte Anzahl an Leute, ich sag mal 25 Duisburger, so, ja, und die waren eigentlich mehr oder weniger immer so zusammen und daraus entstand dann das eine oder andere. Der eine, der ist dann kein Punker mehr gewesen, der hatte vorher Bass gespielt, da musste es einen neuen Bassisten haben, dann bot sich das an. Ne? Also hat sich immer wieder irgendwie gefunden und ergänzt und so weiter.
Ja. Wie groß war die Szene so in Duisburg?
Also die reine Duisburger Szene, die war nie so groß. So die für Leute, wenn wir das jetzt so einteilen wollen, die aus Duisburg kamen. Da waren vielleicht mal zu Hochzeiten während des Films und kurz danach gab es 100 Punks in Duisburg, 100 Duisburger Punks. Es waren aber 500 Punks in Duisburg da, weil die von überall her kamen, weil die Szene sich bei uns getroffen hatte. Ja. Genau.
Ja. Du bist ja so ein Multitalent. Also du hast ja wahnsinnig viel gemacht. So. Ja, du warst ja Musiker und dann so ein Spin-Doktor quasi. Du hast ja Konzerte veranstaltet, du hast das Ungewollt-Fanzine auch schon früh gemacht.
Ja.
Und da unter dem Namen auch diese Punk-Festivals gemacht in Duisburg. Ne? Fanzines auch, das, also es gibt ja heute auch noch Fanzines, aber auch das ist wie Subkultur einfach lange mittlerweile, es gibt ja keine Jugendkulturen mehr. Das ist ja einfach der große Unterschied zu den letzten 20, 30, 40 Jahren, dass es halt junge Leute gab, die halt irgendwie was gemacht haben in der Szene und so. Und da hast du ja sehr früh schon sehr viel gemacht. Also hattest du so einen inneren Antrieb irgendwie? Also Bock gehabt, alles auszuprobieren einfach?
Auch als Kind schon, als ich lesen und schreiben konnte, habe ich schon so Romane und Bücher geschrieben.
Ja.
So, den größten Unsinn zwar, aber wenn man das heute nochmal so sehen würde, manche Sachen erinnere ich mich dran. Ich habe Geschichten über Fußballstars geschrieben, fiktive, die es gar nicht gab. Meistens war ich in der Hauptrolle.
Ja.
Machen wir eine Pause?
Bleibt alles drin.
Mach die Tür zu.
Ich mach zu, warte mal kurz.
Schnapp mal nochmal auf. Also ich habe früher schon immer geschrieben, vor meiner Punkzeit und so weiter, hatte immer so einen Hang zum Märchen erzählen oder Geschichten oder ähnliches so. Und das habe ich dann irgendwann mal auch zu Papier gebracht. Und ja, in Düsseldorf war es 1978 oder 79, da traf ich jemand, der wollte mir ein Heft verkaufen. Da sagt er, hier ist ein Fanzin, das Schmier, so hieß das.
Ja.
Und hab mich so angeguckt, ich denke, boah, wie geil ist das denn? Heft über Punk, so, ja. Da war am Ratinger Hof, ne? Da war ja auch eine Zeit lang.
Da warst du wahrscheinlich auch öfter.
Ja, ja, klar. Düsseldorf, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir Gedanken gemacht und habe sofort am nächsten Tag angefangen, Schreibmaschine raus und habe so ein Heft gemacht dann so. Ne?
Und, ja, keine dann, Schreibmaschine und dann so.
Dann ging's los, ja.
Wie aufwendig das war, so Schreibmaschine und so ausschneiden, draufkleben,
auch fotokopieren. Auch dann alles da drumherum, dieses Fotokopieren, es gab noch keine zweiseitig kopierten Blätter. Du musstest also eine Seite kopieren, die andere Seite kopieren und dann mit Tackern so festmachen, mit Klammern und dann ein ganzes Heft daraus. Aber das habe ich wirklich jahrelang gemacht und das... Man kriegt ja durch so ein Fanzine auch wahnsinnig viele Kontakte, weil in anderen Städten ja auch Fanzines sind. Dann,
genau,
wie gesagt, es gab keine Handys oder PCs oder so, man musste hin und her schicken. Ja, du schickst dein Heft zum Benny Blittersdorf nach Bremen, der hat irgendwie den Endzieg gemacht, das war so ein Punk-Fanzine, oder nach Berlin und weißt du so, und dann kam man immer mehr, man wurde immer populärer so durch diese Sache, weil du dann im Austausch mit vielen anderen warst. Ne? So, ja.
Hast du denn, also es gab ja eine Zeit lang auch, glaube ich, so ein Mysterium, wann genau die Sex Pistols sich gegründet haben, ja, aber gegründet, das war 1979.
1979 im Proberaum unten.
Da
war viel zum ersten Mal dieser Name von einem Mädchen, der Helga, werde ich auch nie vergessen. Da haben wir rumgetrellert und Musik gemacht und die sagte das in so einem Nebensatz nur so irgendwie, Sex Pistols, ja ey, aber geil wäre ja auch Sex Pistols. Das hat sich so aufgeschnappt. So, und ja. Der Rest ist Geschichte. Ne, so dann hatte ich irgendwann die Leute so zusammen und gesagt, hier, wir sind Sex Pistols. Ja, und dann fanden alle gut den Namen.
Das ist ja auch genial. Ist ja auch immer noch gut, ne? Genial einfach und einfach genial.
Genau,
richtig. Ja, den ganzen Rechtschreib mit der Becksbrauerei, das hast du wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufdröseln. Die kennt, glaube ich, jeder die Geschichte da. Aber ihr habt dann auch wahrscheinlich relativ schnell, also gerade wenn du selber Punk-Festivals veranstaltest, habt ihr auch wahrscheinlich auch schnell Konzerte gespielt dann, ne?
Mit Sex Pistols tatsächlich nicht, weil das lief immer so nebenher. Da hatte ich noch eine andere Band, das war noch Pixie, hießen wir, genau, ja. Pixie und die Wilden Säue.
Ja.
Da hatte ich so mehr mein Augenmerk drauf und mit Backspistols hatte ich andere Leute und die konnten noch nichts so. Da war nicht viel. Naja, da waren wir dann einmal bei so einem Typ, der ein Studio hatte im Wohnzimmer und wollten so ein bisschen was aufnehmen. Das waren die Barkel. Da haben wir nachher auf dem Klavier rumgeklimpert und so, weil wir keine Musik hingekriegt haben. So. Also, obwohl da ein Schlagzeug stand und eine Gitarre, Gitarrenverstärker, aber diese Aufnahmen, die gibt es bestimmt auch noch, aber das ist eine reine Katastrophe gewesen. Das war Dadaismus pur. So,
Ja, aber auch irgendwie Punk. Ne?
Also, ja, ja, klar, überhaupt was zu machen. So, genau. Unabhängig von allem und einfach nur lostrellern. Ne? So, und da entstanden dann auch schon so die, vom Text her, die hatte ich ja geschrieben, die Texte, die entstanden schon so in den, von den Ideen her. Wir ziehen voll besoffen durch die Innenstadt. Ne? So, das fand ich geil. So. Das war so ein Satz, der musste irgendwo rein. Oder Hamburg Kids are innocent, weil uns jeder Bulle kennt. Ja, also Hamburg war der Stadtteil. Ja. Und nachher bei dem Lied wurde der dann raus, unsere Bande wird schon impotent, es gibt kein Getränk, das man nicht kennt. Da habe ich das halt so abgewandelt, so, um das allgemein zu vereinfachen, so, ne, damit jeder versteht, was ich da meine und singen will.
Ne? Ja, also das erste Backspistols-Album kam ja erst 1990 raus, aber das waren ja Songs, die ja teilweise schon Jahre alt waren. Ja. Ne? Genau. Aber das ist ja so, auch wenn du sagst, so die Robot-Punk-Szene war ja, man kämpft ja im Prinzip nicht für nichts, außer für sich selbst. So, ne? Und die Texte von Backspistols sind ja dezidiert, es ist halt Texte saufen, ficken, nicht zur Arbeit gehen.
Ja, dann ist ein bisschen halt sozialkritisch, aber halt.
Also ein bisschen Malocha.
Richtig, so die Mentalität wiedergeben, genau. So wie wir hier sind. Und dann das eine oder andere Lied, eins ist entstanden, weil ein Kollege im Knast kam und wir dann, habe ich mir auch Gedanken gemacht, nie mehr Gitter, nie mehr Stein, alles so fantasievoll da rein interpretiert und so weiter. Ja, also, aber wir hatten nichts. Was wir irgendwie, wir wollten keine Revolution, wir wollten keinen Umsturz, wir wollten keinen Wandel oder wie auch immer, wir wollten nichts mit Gewalt durchdrücken. Ne?
Also nicht Deutschland muss sterben, damit wir leben können, die Slime-Politfraktion. Aber es ist ja, Punk wurde ja wie relativ schnell auch dann so politisch aufgeladen, eben durch Bands wie Slime und auch weil natürlich man sich gemeinsam besetzte Häuser geteilt, man gemeinsam auf Demos gegangen ist. Da wart ihr schon oder auch andere Popbands schon bisschen Außenseiter oder wie war das Verhältnis zu anderen großen Punkbands zu der Zeit? Oder hattest du gar keinen Kontakt jetzt zu politischen Bands oder zu anderen großen Bands?
Wir haben ja zusammen Konzerte gehabt damals auch schon. So. Ja. Aber da blieb meistens so im Duisburger oder im Niederrhein-Raum. Wir haben in Förde gespielt damals, in Duisburg-Meidrich. Also alles so bei uns überschaubar, dass man da mit dem Auto hinkonnte so quasi oder mit der Straßenbahn, wie auch immer.
Also aber bundesweit wart ihr nicht unterwegs.
Bitte?
Aber bundesweit wart ihr nicht unterwegs.
Nee, am Anfang gar nicht. Nee. Also, aber ich kannte aber auch schon die Band so und die einzelnen Leute davon, weil durch das Fanzine halt auch so. Du hast ja dann auch Interviews gemacht mit denen und so weiter. Aber wir waren jetzt nicht irgendwie Vorband von Slime 1983 in Hamburg oder in Hannover oder so. Also sowas hat es tatsächlich nie gegeben.
Aber du hattest schon durch das Fanzine schon Kontakte zu allen Leuten.
Ja, das war Wahnsinn, total geil. Also das war richtig. Und du hast dich ja auch wirklich gefreut, wenn du Briefkasten aufgemacht hast und hast da einen Brief drin gehabt. So. Also war ein schöne Zeit, das war schon wirklich halt. Und du hast das gemacht so, ne? So, du wusstest, jetzt hast du wieder ein kleines Steinchen hier auf deiner Tafel, jetzt hast dich wieder ein bisschen ausgeweitet so, ne? Also.
Bis wann hast du das Fanzine gemacht, das ungewollt? Weißt du das noch?
Ich glaube, 82, 83, ja, dann war damit vorbei. Und dann kam eine Pause und irgendwie 1988 kam das erste Skamfuck-Fanzine raus, richtig.
Genau.
Ich habe aber in der Zeit dazwischen für andere Fanzines geschrieben, so halt, ne? So.
Ja, aber es ist natürlich klar, dass ich dich natürlich auch darauf anspreche, natürlich, weil du hast ja mit den Bodychecks auch eine der ersten deutschen Skinhead-Bands, reine Skinhead-Band, eine der ersten deutschen Oi-Bands hast du gespielt, die hast du mitbegründet, so wann kam dieser Wechsel von Punk zu Skin? Weil es sind ja etliche Punks in der
so einher mit der neuen Bewegung aus London, die darüber kam, mit Skins. Dann gab es ja diese aufs Car abfahren, so, die Scooter Boys und sowas alles. Und bei mir war halt immer der Hang zum Fußball, zum MSV so. Und da war ich sehr oft zu der Zeit. Und da waren dann schon auch erstes Kind, aber auch von außerhalb, die aber zum MSV gingen so. Und das hatte mich dann auch so ein bisschen gepackt, so ein bisschen mitgenommen. Und dann war auch immer, gab eine Zeit lang, da war ich gerne so bei Schlägereien dabei. So. Kann man ja ruhig sagen, das hat es gegeben. Ne? Und
also Fußballschlägereien, oder?
Ja, genau. Ja. Und das war so eine Zeit für mich, so ein, da brauchte ich so einen Adrenalinkick so in der Hinsicht. So. Und dann ging das auch bisweilen richtig gut zur Sache. Mhm. Damit einhergehend kam irgendwann mal ein Anruf, da gab es diese Punkband in Moers, Kotzkets hießen die, und die suchten einen Bassisten, ob ich einen kennen würde, der ein Auto hätte und in der Lage wäre, nach Moers zum Proberaum zu kommen und einen Bass hätte und einen Bassverstärker. Mhm. Und da habe ich so kurz überlegt, habe gedacht, ja, ich kenne einen, das bin ich. Da war sie auch erstmal erstaunt so, ja. Und die Band, wie gesagt, war vorher eine Punkband und die Leute dieser Band, die drei anderen, die noch da waren, die hatten sich da aber auch schon vom Punk zum Skinhead-Tum so entwickelt. Da habe ich natürlich mitgemacht, ne? So, ja. Und dann, so wie du sagst, wir waren eine der ersten Oi-Bands, aber es gab parallel schon Alliierten, es gab Springteufel, gab ja schon so Skinhead-Bands so
mehr oder weniger. Die Onkels auch, ne? Also.
Ja, die Onkels auch. Die, mit denen haben wir auch einmal gesehen auf unserem Konzert in Übach-Palenberg, was die wenigsten wissen. So, die, das Konzert fand aber nie so richtig statt. Wir sollten das spielen, das ist da unten bei Aachen. Mhm. Da kamen Leute aus Frankfurt und da waren auch die Onkels bei, so, ne?
Ja.
Die Leute. Und wir kannten uns damals persönlich so.
Ja, weil die Szene ja so klein war, ne?
Adler von Duisburg und Duisburg, Adler von in Frankfurt. Mhm. Und in Duisburg gab es Forever, da war ich bei und wir hatten immer so eine Fanfreundschaft. Mhm. So entstand das so. Also man kannte sich so. Mhm. Ne? Das war, ja. Und wenn dann sowas war wie damals in Aachen, Übach-Palenberg, unvergessen. Mhm. Ja, weil mit Riesenschlägerei und so, dann kamen dann noch so Subkulturen zusammen und so. Also jetzt nicht gegen Punks oder so, das war dann mehr so, kann man ja sagen, gegen Ausländer, die sich da das nicht angucken wollten, dass in ihrer Diskothek, die da ist, Rockpalast oder so hieß die, dass da auf einmal 200 Glatzen sind. Mhm. So, ne? Und dann kamen die da, und wir auch, und ja, knallte das auch ordentlich. Es gab kein Konzert. Ne?
So. Ja, okay. Ja, gut, das war ja in England auch ein paar Jahre vorher auch ähnlich krass, ne? Dieses berühmte Konzert da mit Four Skins, was dann da auch in Massenschlägereien geendet ist, ne? 81.
Und Champ 69,
genau, ja.
Die haben da versucht, die National Front, die hat mit Gewalt versucht, die Leute zu rekrutieren aus der Punk-Szene heraus, die so quasi umzustoßen oder ja, für sich zu vereinnahmen. Ne?
Ja, weil es ist ja so, die frühe deutsche Skinhead-Szene, klar, die meisten waren ja so Ex-Punks, und aber trotzdem hat sich das ja relativ schnell auch gespalten. Wir kennen ja natürlich, klar, das berühmte Chaos-Tage 84, wo das eigentlich United und dann ist das halt
Müll da, ehrlich, das von den Glatzen keine gute Aktion. Also
nee, aber das war ja dann doch relativ schnell klar. Und ihr hattet auf der Bodychecks-LP, auf der Tätowiert und Kage schon, die ja sogar indiziert worden ist irgendwie und auch zu Unrecht auch in die Nazi-Ecke gestellt wurde, aber es war schon, die Texte schon, wenn man sich das heute anhört, ist schon...
Wir wussten nicht so genau, was wir tun, aber irgendwo wussten wir es schon. Das war schon patriotisch.
Patriotisch und wie Songs, Punks aufs Maul und so, das ist ja schon auch...
Nee, das habe ich letztens in der Talkshow noch, haben wir das noch analysiert, da wurden mir Textzeilen davon vorgelesen. Ja. Und Badges an der Jacke, eine große Fresse, anti-vicious, kein Interesse. Das wurde mir eigentlich so vorgeworfen und da habe ich gesagt, jetzt lesen wir uns das nochmal durch. So schlimm ist das doch gar nicht. Das stimmt doch so gar nicht. Ja, nee, also, und das war jetzt so. Ne? Ja. Außerdem war für uns als Band nichts gegen Punks. So, weil wir waren ja noch mit Punks zusammen. Mhm. Das war ja noch immer ein Brei, also die von den Leuten her. Ne? Wobei sich das dann schon so ein bisschen mehr oder weniger in die Ecke und in die Ecke abspaltete. So. Man war nicht mehr so oft zusammen. Aber wenn wir hatten keine Schlägereien untereinander oder ähnliches so. Ne? Das gab es nicht. Ne?
Aber diese Politisierung von rechts hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Da,
natürlich.
Ne? Also die NPD oder Michael Kühn da versucht haben, da zu rekrutieren. Ne? Genau diese.
Ja, also aber wir haben uns aufgehört und gesagt, das wird jetzt zu hart hier. Also kein Bock drauf. Ja, also das war dann auch nicht großartig zur Diskussion. Wir haben uns gesagt, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen zu falsch auf das rechte Abstellgleis abgebogen. So, ne? Und
das, ja gut, ne? Genau. Das war ja auch Gründe, warum die Onkels auch gesagt haben, das wollen wir nicht mehr mittragen. Ne? Aber wobei natürlich, ist natürlich klar, 84, als sie auf Rockorama, die Platten natürlich, wo auch sonst, auf Rockorama natürlich die Bodychecks-LP ausgebracht hat. Damals war das ja noch ein Punk- und ein Oi-Label. Der ganze Rechtsrock-Scheiß fing aber gerade an.
Als Hardcore-Punk-Label. Also davor hat er Rock'n'Roll gemacht. Der Igor, ich kannte den ja, weil wir auch früher immer in Köln waren, in seinem Laden. Und da Platten aus mit finnischen Bands, die er produziert hatte, die haben wir ja da gekauft. Mhm. Ne? Oder dann halt, das fing ja so vorsichtig, in Anführungsstrichen, mit ihm an, mit Herbert, also sowas wie Alliierten hatte. Ne? So, da war schon der Übergang. Punk, Oi, Skin, obwohl Oi gab es so noch gar nicht. Das war ja noch gar nicht der Begriff. Nur da ging das schon los. Und da hat er dann aber auch gemerkt, das weiß ich, dass die Leute, die wenig Haare haben und Arbeit haben und sich nicht wie Assis benehmen, wie Punks, dass die Geld haben. So, und weil Herbert Egold war kein Nazi, das war ein Geschäftsmann. Der hat einfach nur das bedient, seine Klientel, wo er wusste, da verdiene ich viel Kohle mit. Ne? Und das, ich meine, über Herbert wurde schon so viel gesagt und geschrieben und aber eigentlich war das ein Typ, so, da kannst du auch nach Edeka gehen und so einen Geschäftsführer davon haben. So, ne? Die machen das wegen der Kohle. Ne?
Ja, ist ja in den letzten Jahren durch das Rockorama-Buch von dem Björn Fischer ist das ja nochmal, ist Rockorama ja nochmal so.
Ja.
Auch nochmal.
Also, habe ich ihm dann auch so geschrieben.
Kennt ja eh jeder das Label, dabei, mit dem sie Punk auskennt, aber jetzt ist das durch das Buch nochmal deutlich mehr in den Fokus auch gerückt. So, ne? Also ich habe ja auch so diverse Rockorama-LPs und der Sound Müll, der Typ komplett undurchsichtig.
Ja.
Wie hat er irgendwelche 16-jährigen Kiddie-Punks in so einem Hotel, in so einem Stundenhotel einquartiert am Kölner Hauptbahnhof?
Ja. Die sind ins Studio gegangen, die hatten drei oder vier fertige Lieder.
Ja.
Und den Rest haben die da gemacht. Der hörte da Diet Massaker an. Das geht irgendwie 6 oder 7 Minuten.
Ja, das,
das wird da erfunden.
Ganz große Kunst
ist das. Und macht noch ein Solo und noch ein Solo. Weißt du, und
dann ja, da muss man auch spielen können, wenn man Solos macht.
Ja.
Da konnten die halt nicht. Also aber dagegen ist eure LP ja wirklich sehr gut hörbar.
Wir haben geprobt. Wir haben ja auch uns seinerzeit so ein Tape aufgenommen. Ne? Wir werden ja hoffentlich die meisten noch kennen, eine Kassette aufgenommen, ne, und haben uns dann so bei diversen Firmen beworben. Ne, also auch bei Rewrite gab es damals.
Ah ja, okay.
War noch nicht Wyatt System, aber so ähnlich, die davor waren. Weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls kam da nichts. Mhm. Aber Herbert Egold hat sofort sich gemeldet, so, wir machen eine Platte. Zack, ne? Und ja, dann haben wir das auch ohne großartig jetzt zu überlegen und nachzudenken gemacht. Er sagte, ich mache 1000 CDs, gab es ja noch nicht so richtig, die waren im Kommen. Ne?
Mhm.
Und meinte, ich mache 1000 LPs und ihr kriegt 100 Stück umsonst dafür. Und ich zahle das Studio für euch.
Mhm.
Wir waren Junge, brauchten das Geld.
Ja, klar.
Wir sind sofort angenommen, den Deal. Ne?
Wart ihr denn auch in der Skinhead-Szene schnell eine Kultband? So?
Ja, was ist Kultband? Ich höre heutzutage noch, dass wir eine Kultband sind. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso. Also, ist immer im Auge des Betrachters. Wir hatten schon ein Publikum. Wir hatten Fans oder Hörer, ne, Zuhörer. Aber damals war der Begriff Kult.
Nee, damals nicht. Das erklärt sich ja immer dann im Nachhinein dann, ja. Ne? Genau. Aber wobei die Onkels ja schnell so als die deutsche Skinhead-Band halt gehalten, ne?
Ja, haben sie auch was für getan, ne? Die hatten ja auch so eine Art Management dahinter, hinter allem, was da ist.
Ja, der Stefan Weidner ist aber so ein größenwahnsinniger Typ. Also der hat immer, glaube ich, alles vorangetrieben.
Ja.
Genau. Ja, genau.
Leute gibt's.
Ja, so ein Mastermind ist das halt, ne? Während die anderen Allbands, also klar, es gab ja zu der Zeit, was kam noch, so Vortex, Herberts und so, die, ja. Ne, aber das sind
so
Sachen.
Das war alles aber immer noch so,
kennt heute
auf
kaum
so
noch jemand.
Punkteppich so, ne? Mhm. So ein bisschen. Was danach beim Herbert rauskam, ich sag mal so, die Störkraft und wie heißen die? Stahlgewitter oder waren die überhaupt da? Ja, das war dann schon richtig rechte, harte Schiene.
Ja, ja, ne? Klar. Aber das war ja später 80er.
Ja, ja.
Ne? Genau.
Nur vorher, wie gesagt, war das alles noch so, ich sag mal, legitim, so was wie Springteufel, Vortex, weil die alle aus der Punker-Ecke kamen, so, ne? So. Wir auch eigentlich. Und deswegen Kult. Ja, Kult. England-Kult ist ein Lied da.
Stimmt, auch so. Stimmt. Ne? Ja, stimmt. Da beschwert ihr euch, dass ihr alle immer nur die englischen Bands abfeiern.
Also mit dem Begriff Kult tue ich mich immer schwer, so, weißt du so. Ne?
Ja, aber gut, ich meine, klar, andererseits ist natürlich, aber auch so eine Band wie Screwdriver, die waren ja auch, wahrscheinlich haben das auch diverse, jetzt nicht dezidiert rechte Skins, aber trotzdem gehört, weil das in Anführungszeichen als Kultband halt galt, ne?
Das erste Album war ein Punk-Album, ne, auf Schiffswick Records.
Ja.
Von Screwdriver.
Ja.
Nur dann, Ian Stewart war ja, also der Sänger, der war ja bei der National Front.
Genau,
ja. Und der war auch ein Braden. Der hat auch viel bewegt. Ne?
Das
der
hat, auch, hat er auf seine Art getan.
Ja, sehr viele Leute
zum Guten, aber
zu sich hin so.
Ja,
also zu deren Bewegung.
Hast du die mal kennengelernt oder hast du die mal
ja,
gesehen?
Ja, wir waren auch mal 82, oder nee, 82 war ich in London. Und da waren wir im Last Resort, dieser Plattenladen damals. Und da war der da und haben wir mit ihm gelabert. Da kam die Single raus, White Power.
Mhm.
Ne, da habe ich 25er Karton mitgenommen.
Okay.
Zum Glück habe ich den irgendwo liegen lassen, hinterher nachts besoffen. Ne? Aber die Singles, die 5, die hätte ich gerne, weil die kannst du jetzt als Kult nämlich an gewisse Leute verkaufen.
Ja.
Ich beobachte sowas ja immer so. Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich Rekordpreise, erzählst du damit wahrscheinlich. Ja,
das ist mein Schlagzeuger, der darf man. Ja,
grüßlich. Ja, und dann aber genau, du hast gesagt, okay, das bog dann immer weiter nach rechts ab, keinen Bock drauf gehabt. Und dann
Bock drauf,
genau, und dann zurück zu Punk eigentlich dann, ne, bei dir.
Dann war erstmal das mit dem Fußball eine Zeit lang so. Die war schon eine längere, härtere Nummer, bis ich da dann irgendwann aber auch vor mir selber kapituliert habe und gesagt habe, nee, das kannst du jetzt so nicht machen. Wir haben ja auch Leute verkloppt, wir haben auch aufs Maul gekriegt, klar. Nur irgendwann taten mir auch manche Sachen leid im Nachhinein so. Dann habe ich mich davon auch ferngehalten. Ja, und dann ging das langsam wieder, habe ich so versucht, wieder meine Füße in den Punkrock zu kriegen, so mehr oder weniger so. Ne?
Aber ging das dann oder warst du da verbrannt wegen Rockorama und
Nee, so, hatte nichts mit den Leuten zu tun, sondern für mich von meiner Matschbiene her, vom Kopf her.
Ja, okay.
Ne, dass ich da wieder, ich war auch dann eine Zeit lang immer beim Fußball, also auch, habe selber gespielt. Aber die Karriere, die ist schnell gescheitert, weil ich mir Speed reingehauen habe vor den Spielen und dann total da rumgerannt bin, wow. Rote Karten. Jedes dritte Spiel wurde ich vom Platz gestellt. So, ne? Das war
Speed-Fußball-Spiel.
So, ne? Nur war ich da halt da in dem Verein mit drin, SV Waldum, hätte ich nicht vergessen. Ja, und dann war ich da mit diesen Leuten zusammen. Das waren alles so normalere. Ne? Aber so im Kopf war das mit dem Punkrock natürlich immer. Das geht ja auch nicht weg. Ich bin ja geimpft, so quasi. Mhm. Das kam nicht raus. Ja, und dann habe ich mich immer wieder weiter reingebracht, habe auch wieder Aktionen gemacht und dann mit alten Kollegen von der früheren Zeit her, mit Ralf Hilschock, der sein eigenes Fernsehen machte, das hieß, glaube ich, auch Hilschocks, in einer Nacht bei mir, wo wir Videos geguckt haben, irgendwelche Musikfilme, haben wir überlegt, wir machen ein eigenes Fernsehen. Mhm. Zu der Zeit war ich im Austausch mit Gigi Allen, der lebte ja noch. Was gab es was Besseres, als irgendwie so richtig in der Punk-Szene ein böses Wort zu machen, Scumfuck. So, ne? Und dann.
Du hast mit Gigi Allen auf jeden Fall den richtigen Ansprechpartner gehabt.
Ne? Genau, richtig. Ne? Ja.
Also ja, man merkt, du hast auf jeden Fall einen Hang zu Extremen. Also Gigi Allen ist jetzt auch nicht gewesen, sondern.
Das würden wir hier nicht sitzen.
Ja, genau.
Ne? Du musst schon immer irgendwie was machen, was auffällt oder was aneckt. So, das darf nicht genormt sein, weil die Leute, die genormt sind, die rennen hier rum, gehen hier einkaufen und fahren gleich nach Hause und gucken, wetten das.
Und wenn es das noch gäbe.
Das gibt's nicht. Also, was weiß ich, ich gebe mich nicht aus. Ne? Aber so das Normale, das macht ja auch keinen Spaß. Das kann ja jeder. Das
ja, aber genau, und dann Ende der 80er ist Scumfuck, ne? Das Scumfuck-Fernsehen. Und dann hast du auch die Band, dann Backspace quasi wiederbelebt. Ne?
Ja, dann ging das so ein bisschen mehr los. Dann waren mittlerweile völlig neue Musiker. Zwei Mann von Lokal Matadore und einer von, wie hießen die, Haywire oder Hai, weiß ich nicht, so eine Hardcore-Band so.
Ja.
Die war damals auch populär. Jedenfalls taten wir uns zusammen. Ich habe so Melodien vorgetrillert, wie ich das noch im Ohr hatte, die Texte hingelegt. Die haben aber auch zum Teil so ein paar Texte mit reingebracht, so Ideen. Ne? Ja, dann haben wir geprobt und geprobt und geprobt. Ich hatte zu der Zeit gerade Schluss mit der Freundin, mit der ich 8 Jahre zusammen war. Hatte also nächtelang Zeit quasi. War auch so eine Hochphase von mir, wo ich mich 4-5 Tage lang wach gehalten habe durch diverse Chemikalien.
Ja, man kennt's.
Ja. Und dann entstand das Album dadurch. Wir haben immer wieder geprobt und ja, alles weitere, der normale Ablauf. Wir haben dann gesagt, wir wollen eine Platte machen. Waren gut befreundet mit Teenage Rebel Records in Düsseldorf. Der fing gerade an, sein Label zu machen. Und dann gab sich eine Hand die andere und dann kam das erste Album raus. Ja.
Das ist halt auch ein absoluter Klassiker. Also ich habe das auch vor ein paar Tagen...
Das ist ein Kultalbum.
Das ist wirklich ein Kultalbum. Ja, das ist halt auch das Hitalbum natürlich, wo auch eure Hymne halt drauf ist. Die
wollte auch eine.
Ich hab ja selber, danke, aber vielleicht später gerne. Also das Album, das ich habe mir das mehrmals nochmal, das kann man ja wunderbar so in einer halben Stunde durchhören. Länger ist das ja auch nicht. Ne? Und das ist ja ein reines Hit-Album.
Ja.
So, genau. Und das ist wirklich, war das gleich von Anfang an irgendwie so ein Hit-Album? Also weil der Song Pulver und Gesorgt war ja auch,
wie wir im
den kennt ja jeder.
Waren und dann aufgenommen haben.
Ja.
In Mülheim an der Ruhr, im Tonstudio Mülheim an der Ruhr. Wie wir das aufgenommen haben, da haben wir gemerkt, da passiert jetzt was. Da entsteht was. Da ist was ein Hammer. Da haben wir Leute, die unten an der Ruhr saßen, immer Punks, die wir so kannten, die Tango-Brüder, so, ne? Die haben wir dazugeholt, haben gesagt, hört euch das mal hier an, was wir hier machen und so. Und das hast du gemerkt, weil die das auch gemerkt haben. Hier passiert was. Das ist der Hammer. So, ne? Und ja, obwohl die Aufnahme so scheiße ist, so bei Tom. Ehrlich, und dann ein Tag kam Helge Schneider vorbei, der hat sich uns hingesetzt, wie wir so ein paar Spuren durchgehört haben noch und so. Da hat er da Witze gerissen. Wir lagen unterm Tisch. So, weißt du so. Und aber auch, selbst der hat gesagt, ey, das ist aber echt ein Hammer hier, was ihr hier abliefert.
Ja. Also, ja, stimmt, der kommt ja aus Mülheim, Helge Schneider.
Der kommt aus Mülheim.
Ja, stimmt. Das war da wurde der, glaube ich, damals langsam bekannter, ne? So ja, Ende der 80er, Anfang der 90er.
War auch in dem Studio halt auch, ja. Ne? Zum Aufnehmen und so weiter, ja. Ja. Da haben wir wirklich gemerkt, so, boah, da kommt was. Und dann kam die Platte und dann ging das ja ruckzuck sofort los mit Anfragen für Konzerte. Mhm. Dann gingen die ersten weiteren Konzerte so. Ich meine, da war ja noch die Mauer, ne? Mhm. Und wir sind dann nach Paderborn war dann mal und Köln und ich glaube Braunschweig oder kurz hinter Braunschweig, kurz vor Helmstedt so jedenfalls. Mhm. War auch so ein Festival. Ja, und dann hast du richtig gemerkt. Und dann, glücklicherweise, kann ich ja so sagen, kam noch der Knaller mit der Becks-Brauerei dazu. Mhm. Die das war verboten.
Unglaubliche Promo für euch wahrscheinlich auch, ne?
Bitte?
Unglaubliche Promo für euch natürlich auch, ne?
Total. Ja. Also, wir standen in der Bild-Zeitung, ne? Also,
was Besseres kann ja einem nicht passieren.
Als Verlierer des Tages auf der ersten Seite, ne? Wow. Er hat ausgesungen. Weißt du, so Willi Wucher, Punker aus Duisburg. Also, ey, ja. Das war der Hammer,
ja,
ne?
Ja.
Und dann wurden natürlich noch zufällig ein paar, wir mussten unterschreiben, dass der Name geändert wird, wir nichts mehr unter dem Namen verkaufen. Ja, auf einmal waren aber ganz viele Platten da und die CDs kamen ja auch gerade, die waren auf einmal auch da. Mhm. Also da wurde schnell doch mal auf irgendwelchen Wegen was nachgelegt. Ja, und dann der Rest ist ja auch Geschichte dann so, ne?
Ja.
Dann wir die, ich glaube, die erste deutsche Oi-Band oder Oi-Punk-Band, die in der DDR gespielt hat, in Bussaina damals.
Ja, also nach dem Mauerfall, aber noch bevor es
die Mauer
vor die DDR
war gerade
so.
Weg und ja. Wir sind darüber und da war ein Festival vor 600-700 Leuten.
Mhm.
In so einer Schützenhalle. Ja, das ist legendär gewesen. Also alle, die da noch, jetzt noch leben, die da waren und das jetzt hören, die werden eine Gänsehaut kriegen, weil das war unfassbar. Zusammen mit Zündstoff haben wir da gespielt.
Ja.
Gerade so ein, ja.
Habt ihr eigentlich so ein bisschen auch diese ganze All-Punk-Szene, das in den 90ern war das ja ein großes Ding. So, gab es ja etliche Bands, die auch eigentlich euch kopiert haben oder so. Oder genau diesen Stil auch mit ähnliche Texte, asozial und Fun und das war halt wichtig und so. Da habt ihr eigentlich schon auch so eine. Also ich glaube, ihr wart mit die Ersten wahrscheinlich, ne? Die das so losgetreten haben.
Ich denke ja. Ja, dieses Oi, 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 zu Deutsch so, also ja. Auf der deutschen Platte, ja, klar, das war, wie gesagt, man hat gemerkt, wir haben da was gemacht, so ein Meilenstein quasi. So. Das, ja, alles, was danach kam, kannst du natürlich nicht beeinflussen. Kannst es nur steuern und versuchen, das ein bisschen zu verbreiten, ne, so. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
Das habt ihr auf jeden Fall ganz gut hingekriegt. Und du hattest dann ja auch, was ja weiter umtriebig, du hast ja dein...
Was ist? Wer ist denn da?
Du hast ja auch direkt dann nicht nur mit Backspiss oder Pöbeln gesagt, dann eine Band gehabt, sondern du hast ja auch weiter Fanzine gemacht, Scumfuck, und du hast das Label auch gemacht, ne? Scumfuck, ja, Enterprises. Du hast
den eigenen Plattenladen.
Genau. Also hast du auch ultra viel gemacht. Hast du davon gelebt zu der Zeit?
Ein Imperium, nein. Hm. Ich war auch schon mittlerweile bei Thyssen.
Hm.
Hab Wechselschicht gehabt, Frühschicht, Mittagsschicht, Nachtschicht.
Hm.
Und alles, was dann an freie Zeit war, war ich halt da. Da ist leider auch meine Ehe bei zerbrochen.
Mhm.
4 Kinder. Aber ich mache alles wieder gut jetzt mittlerweile so. Ja. Bin auch jetzt wieder glücklich verheiratet seit dem 6. Februar diesen Jahres.
Mhm. Ja, Glückwunsch.
Und habe wirklich das wahnsinnige Glück, dass ich diese Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, vor 10 Jahren habe ich die kennengelernt, in eine Schlagerdisco.
Mhm.
Da, wo wir immer Frauen abgezogen haben zu der Zeit. wahnsinniges Glück, dass ich durch sie so eine Art Sozialkompetenz in meinen Kopf reingekriegt habe, so dass ich so die Sachen mittlerweile ein bisschen ja sozial korrekter sehe, dass ich nicht nur an mich denke.
Ja, also klar, da können wir auch noch drüber sprechen. Natürlich die Texte auch immer sehr, ja, klar, wie sehr frivol, ne? Sehr, ich bin asozial. Das ist halt auch so ein Credo gewesen der Band oder bis heute ja irgendwie. Aber das ist ja heute, ich meine, bis heute auch bisschen älter schon, gereifter, vernünftiger geworden. Hast 4 Kinder, hast du gerade gesagt. Ich glaube
4 offizielle und 2 rennen irgendwo rum, aber
okay.
Nicht so viel sagen. Das ist auch gut so, dass das so.
Okay. Aber ja, natürlich kann man auch immer dieses Leben nicht mehr ewig leben. Also ist ja klar. Ne? Aber ich glaube, ihr habt auf jeden Fall gut, also ich glaube, du hast gut gelebt, glaube ich.
Ja,
ne?
Ich habe immer toll. Soll man hören, ich habe echt immer Schweineglück gehabt. Hm. Unfassbar.
Hm.
Ich habe immer die Kurve gekriegt durch Leute, mit denen ich zusammen war. Hm. Also seit jetzt nur meine jetzige Frau. Und davor halt auch immer so. Ne? Ich habe immer gemerkt, auch durch Einflüsse von anderen, die mit mir geredet haben, wo ich dann auch hingehört habe, nee, da musst du raus aus der Nummer. Das geht nicht. Das beste Beispiel Bodycheck so. Ne? Wir haben das gemerkt, das läuft in eine Scheißrichtung.
Hm.
Stopp, Ende aus. Hm. Ne? Break. Ne, so. Und das ist mir eigentlich, mein Leben lang hat mich das begleitet. Ne, so.
Ja, aber du hast natürlich auch in den 90ern, hast du natürlich damals als diese diese sogenannten Grauzonen-Diskussionen anfingen, da warst du ja eine der Hauptadressen so, ne, für Kritik, teilweise auch berechtigt, würde ich sagen. Ja. Das hast du ja auch irgendwann auch mal damit komplett aufgeräumt, weil in den 90ern warst du und dein Label ja auch ziemlich umstritten, so, ne? Ja. Also durch die Kooperation mit Dim Records, mit dem Ulrich Großmann. Ja, der eindeutig
das
auch
Label würde ich jetzt mal ausklammern, weil alles, was ich rausgebracht habe, war schon mehr links oder Mitte. So, ne? Nur das, was ich verkauft habe, halt in meinem Laden und als Plattenhändler, als Mailorder, so richtige Wort. Im Nachhinein ist man immer schlauer. So, ne? Nur ich habe mir gedacht, wenn einer jetzt eine Platte kauft von, was hat der Sven Bock, hatte das mir letztens gesagt, Rita Mereda. Ja, hatte ich im Laden stehen, aus Jugoslawien war die, die habe ich über Dim Records bezogen, ne? Und ich dachte mir, das kann doch aber jeder, wenn er sich die Platte hört oder die Beschreibung der Platte liest, ob er sie kauft oder nicht, und wenn er sie kauft und hört, kann er jeder für sich selber einschätzen. Was ja eigentlich auch so der Fall ist. Aber das war nicht dann immer so, dann hieß es sofort, ich würde Rechtsrock verkaufen. Wobei ich nie eine Platte irgendwie hatte, wo irgendwie was war mit einem Hakenkreuz oder Siegheil oder sowas.
Ja, also
da habe ich natürlich schon drauf geachtet. Sowas wollte ich nicht.
Das ne? Stockhoff, das ist nicht überhaupt im Laden oder so. Ne?
Um Gottes Willen, ja. Ne? Nur, das war auch ein Fehler von mir. War ein riesengroßer Arschlochfehler von mir. Aber ganz ehrlich, damals, dass diese Leute, wo auch Herbert Egold Kohle mitgemacht hat, die haben ja auch bei mir bestellt. Und ich dachte, ja, die Mark nimmst du mit für so eine Platte. Ne? Dann daraus entstanden natürlich andere Konflikte mit Leuten, die ein anderes Gewissen hatten. Ich sag mal, die vom Plastikbomb. Im Nachhinein sage ich, die hatten recht, volle Pulle. Die waren auf der guten Seite, ne? Während ich auf der Seite war, auf der bösen und auf der abzockerischen Seite, auf der Egoistenseite, ne? Man sollte schon bestimmte Grenzen sich setzen, aber ja, die weiß ich nicht immer so von vornherein.
Nee, wobei auch Sven ja auch heute auch sagt, der sieht das heute ja auch alles ein bisschen anders als noch vor 30 Jahren oder wo er auch sagt, ja, wir sind
aber
auch über das
Ziel. Aber recht hat er gehabt, nicht nur er, auch manche andere. So ein Frank Herbst war da, ein Kuwe Kohlers, die hatten recht. Die waren ja vorher alles gute Kumpels von mir, die sich dann aber von mir aufgrund dieser Sache entfreundeten oder entfremdeten, so mehr oder weniger.
Hattest du auch richtig Ärger? Also jetzt auch so mit Auftrittsschwierigkeiten oder
Boykottaufrufe? Ja, ich meine, wir dürfen heute auch nicht in allen Läden spielen, weil wir ja...
Ja gut, in der Roten Flora dürftest du bis heute nicht spielen.
aber wir haben letztens in der Fabrik in Hamburg gespielt. Also, und wir haben auch auf der Hafenstraße gespielt, aber mit Takonas zusammen mit Hass, also mit meiner anderen Band, die ich da hatte. Ja. Da war ich als Personalie schon da, aber ich bin ja auch kein Nazi. So, ne? Weißt du, so, ich habe nur manche doofe Fehler gemacht und ich war einfach zu tolerant, zu blauäugig und auch knallhart gesagt, ich war auch einfach auf die Stelle Mark aus, die du da mitnimmst, weil ich dann mein Label wieder hatte und damit wieder was finanzieren konnte. Die erste verlorene Jungs, die erste Broilers, das kam ja alles bei mir
raus.
Stimmt,
das kam alles bei dir raus, ne? Stimmt. Ja. Broilers, das ist ja auch, hattest du damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die später so Stadien spielen oder so.
Ne? Die haben ja die Single aufgenommen oder rausgebracht bei mir und haben dann gefragt, so, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eine LP? Da habe ich gesagt, nee, lass mal, alles gut.
Lohnt nicht.
Ja, lohnt nicht, genau so. Ja, dann sind sie nach Knockout Records, der dachte, versuchen wir mal, ja, und dann alles weitere ist auch bekannt. Ne?
Ja.
Nur wie gesagt, durch diese miesen Einnahmen, die ich da hatte, oder was heißt miese, durch Geld durch miese Bands, die ich verkauft habe, konnte ich andere Sachen finanzieren. Halt. Das ist blauäugig, ist auch egoistisch ohne Ende, gebe ich auch zu, aber ja, was soll ich jetzt machen?
Ja, Gott, ist auch doof. Nee, das würde ich lassen, sonst könntest du nachher nicht noch auf der Bühne stehen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch, wir reden über Zeit, das ist ja auch schon mittlerweile alles 30 Jahre her. Und du hast ja Anfang der Nullerjahre hast du ja auch einen Cut gemacht. Hast dann
auch
Geschäftsbeziehung mit dem Großmann abgebrochen und gesagt, das war ein Fehler.
So. Alles beendet.
Und auch das ist schon wieder 23
ich
Jahre
auch gemerkt
her.
Gemerkt habe, für mich, das ist der falsche Weg. So. Ja. Du kannst ja nicht machen. Ne? Aber ich werde nicht so einen Cut machen, dass ich meine Musik irgendwie ändern werde oder weichere Texte mache oder liebere oder Liebeslieder oder nicht mehr über
es wird
schöne
auch nicht.
Frauen singen oder so, weißt du, so das ist ja heutzutage auch schon. Wobei so manche Kompromisse gehen wir heutzutage sogar auch ein, die Geschichte mit, ich erzähle das einfach mal, mit diesem auf der Bühne mit freiem Oberkörper, habe ich ja früher immer gemacht, mache ich nicht mehr, mache ich einfach nicht mehr, weil ich weiß, jetzt sind genug Leute oder auch Frauen im Publikum, das ist nicht mehr gut anzusehen. Das ist einfach nicht ästhetisch.
Wölfi macht das auch nicht mehr, also außer dein Alter. Nicht,
ja.
Ne? Also
ja, weiß ich nicht, ob Wölfi
das. Nee, Wölfi macht das auch nicht mehr. Nee, ja. Macht er auch nicht mehr.
Früher haben wir die Hose runtergelassen und alles. Ne?
Ja, also,
aber da
Eupunk pervers.
Da bin ich von weg. Ja, genau, richtig.
Ja, aber das wurde ja auch gelehrt. Also ich meine, die Texte. Ich war nie großer Eupunk-Fan. Aber Pöbel gesagt, kannte ja jeder.
Das ist gut.
Ja. Ja, und auch das Lied kannte ja jeder und die Band kannte jeder und man ist ja auch nicht an dir irgendwie, sei es als Fanzine-Macher oder als Labelbetreiber oder als Musiker, ist man ja auch nicht vorbeigekommen. Ich habe euch aber, glaube ich, nie gesehen. Also ich habe euch nie live gesehen, tatsächlich damals. Also es ist heute meine Premiere, tatsächlich, das Pöbeln-Gesetz jetzt nochmal live sehe.
Dann nimm die Chance wahr. Und dann komm auch am 18. Juni oder so, spielen wir in Torgau. Wir machen einmal im Jahr ein Wechspistels Revival-Gig. Wir machen einmal, da haben wir letztes Jahr in Berlin gemacht.
Mhm.
Dieses Jahr in Torgau, nächstes Jahr wohl in Essen.
Mhm.
Da spielen wir nur Backspistels-Lieder. Keine Pöbel-Lieder, nur Backspistels-Lieder. Die ganze Platte runter, die damalige Single und die drei Sampler-Beiträge.
Heute gibt es auch keinen Ärger mehr, ne, mit Backs. Also ich glaube, wir haben Besseres zu tun als ich noch.
Weiß nicht, mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt erstmal ein Live-Album raus von diesem Ding, was wir letztes Jahr in Berlin aufgenommen haben, ja. Das Konzert. Das kommt jetzt zunächst bei Sunday Bastards als Doppel-LP oder Doppel-10-Inch raus.
Mhm.
Schön mit Backspistels vorne drauf und so. Also, ne? Aber mal gucken, was passiert.
Ja, ich habe, wie gesagt. Ja,
lass uns mal überraschen.
Ja, gut. Ja. Waren wir gespannt, aber apropos Alben, ne? Ihr habt ja auch seit, ich glaube, das letzte Studioalbum von euch ist von 2010, also auch schon eine ganze Weile her, ne?
Ja. Ja.
Genau,
ja,
also
ja.
Macht ihr nichts mehr?
Wir nehmen jetzt, wir arbeiten an neuen Songs. Also bei uns hat Ende 2025 einen Break gegeben, Gitarrist und Bassist raus. Geblieben ist der Schlagzeuger Schlüti und ich. Und dann haben wir zwei neue Leute geholt, die hast du ja gerade kennengelernt.
Genau, ja.
Die sind voller Elan, voller Power, voller Lust, voller Tatendrang. Und wir nehmen jetzt endlich auf. Und dieses Jahr wird noch dieses neue Studioalbum erscheinen. Also ganz sicher.
Okay. Ja, dann.
So ist der Plan und den setzen wir um. Also das ist, wir haben jetzt 7 fertige Lieder, die wir für gut befinden. Eins davon spielen wir nachher live. Muss ich den Text mir gleich noch mal ein bisschen angucken?
Ja, achso, hast du noch nicht, bist du noch nicht textsicher?
Ja, bei neuen Liedern ist bei mir als alter Mann immer ein bisschen schwer. Aber ja, wie gesagt, es wird dieses Jahr ein neues Studioalbum, ein Pöbel und Gesorgt Studioalbum kommen und sowieso parallel dazu Backspistels live Doppel 10 Inch. Die kommen aber vorher schon raus. Und das Studioalbum wird wohl so auf für das Weihnachtsgeschäft hinlaufen, so ab Oktober, November oder
ja.
So. Dann wird es fertig sein.
Gut, dann ist das schon mal der Teaser dafür, ne? Für alle, die Folge hören, dann freut euch doch auf das neue Backspistels.
Ja, kauft es. Ich muss Geld haben für meinen Urlaub und für meine Kinder und so, die alle schon erwachsen sind, aber die ich mittlerweile allumfänglich unterstütze.
Ja, das sollte man auch tun. Wenn
ja,
genau. Wenn man Kinder in die Welt setzt, sollte man die auch unterstützen.
Das ist richtig.
Ja, genau, das kennst du ja wahrscheinlich nicht so, ne? Als mit Vater 75 verstorben und dann...
Nee, ich hatte das nie. Also ich musste mich immer selber durchbeißen.
Ja.
Ich habe auch früher das Schnorren am Cottbusser Tor und auf der Kings Road gelernt, Piccadilly Circus.
Mm.
Aber ich wusste mir immer zu helfen. Ich hatte toi, nie Geldprobleme. So, irgendwie habe ich es immer hingekriegt.
Aber du hast schon ein krasses Pensum, wenn du Schichtarbeiter warst bei ThyssenKrupp und dann hast du halt nebenbei noch Band, Fanzine und Label. Also hast du überhaupt Freizeit gehabt eigentlich?
Ich hatte dann 2008 ja auch meinen Herzinfarkt.
Ja.
Und da hieß es ja dann, ich soll mit allem zurücktreten. Also Rauchen, Drogen, Alkohol, dem Laden, die Musik und wie auch immer. Ich habe da so ein bisschen eingekürzt. Den Laden habe ich wirklich aufgegeben. Ich habe mein Label aufgegeben. Ich habe das Tänzchen aufgegeben. Habe 2 Jahre nicht geraucht mit den Drogen. Naja, ab und zu hat man dann doch nicht drauf gespuckt. Getrunken habe ich weiter, so wie vorher, ohne Ende. Ja. Und das ging so bis zum 9.9.2023 so. Mhm. Und dann habe ich die nächsten Attacke gekriegt auf meinen Körper, mein Immunsystem. Und da hat man mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal trinke, dann würde ich wohl sterben. Da zu viel Gift im Körper. Ich soll, alles gut.
Okay.
Ich soll mindestens ein halbes Jahr lang keinen Tropfen Alkohol trinken. Auch da habe ich dann überlegt und habe für mich beschlossen, komm, ich probiere das mal. Habe das auch geschafft, ein halbes Jahr lang. Und dann habe ich sogar, meine Ärztin hat gesagt, jetzt können Sie ruhig mal wieder ein Glas Rotwein oder eine Flasche Bier, aber in Maßen so ein bisschen mal trinken. Und da dachte ich, jetzt hast du das ein halbes Jahr geschafft ohne irgendwas, jetzt ziehst du das weiter durch. Und jetzt ist das mittlerweile seit 2,5 Jahren. Ja. Und man sieht die Welt nochmal aus völlig anderen Augen, mit völlig anderen Eindrücken, mit völlig anderen Erlebnissen.
Ja, das glaube ich.
Unfassbar, ist unglaublich.
Also, ja, du bist ja auch den Bandbus gefahren, ne? 7 Stunden von Dienstlagen bis hierher, ohne Pause. Nein, doch, mit ein paar Pausen, aber 7 Stunden trotzdem ganz schön lange Fahrt. Und du hast ja vorne wie draußen kurz
weil
gesagt.
Weil die anderen im Bus sind und saufen. Ja,
ja.
Ich will nicht
du gibst das zurück, was du selber jahrelang immer von den anderen eingefordert hast.
Genau, so ist der Plan.
Das sind immer stockbesoffen mitten im Bus. Und jetzt musst
und
du halt
habe ich immer gesucht, auch nach Konzerten und so. Ne? Die wollten dann zum Hotel zurückfahren alle. Der Bus war voll mit 8 Leuten. Wo ist der Sänger? Wo ist der Neunte? Und ich bin dann immer extra abgehauen, habe mir da noch ein Whisky und da noch ein Bier und so weiter. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Und andere Begleiterscheinungen, die dabei sind, ist natürlich auch schön. Die Tochter ruft dich nachts an, weil sie aus Arnheim in Holland nicht wegkommt. Da setze ich im Auto und fährst dahin. Das wäre früher nie möglich gewesen. Dass ich, ne, so, ja, ne? Und so weiter. So.
Ja. Ja. Geläuterter Willi Wucher. Also wenn ich sterbe, dann besoffen wird nicht durchgezogen.
Nein,
also nicht true
vielleicht
to death.
Vielleicht kriege ich ja nochmal eine andere Kurve. Ich werde niemals mehr nie sagen zu irgendwas, was ich nie mehr mache, aber im Moment.
Aber wie ist denn das so für dich, wenn ihr halt spielt und ich meine, klar, also das ist klar, also alle sind besoffen und du bist ja als ich nüchterne, stört dich das
nicht? Ich Gänsehaut vor Freude.
Echt?
Total oft.
Geht dir das nicht auf die Eier? Dass du denkst
nein.
So, oh, Alter.
Ich stehe auf der Bühne und denke so, ist das geil? Und dann freue ich mich drüber, dass ich das zum ersten Mal auch so genießen kann, dass ich das richtig sehe, weil sonst war ich ja Teil dieser betrunkenen Leute, ne? Und dann ist das so, man ist dabei, man gehört dazu, man ist genauso. Nur wenn du nüchtern da stehst und siehst, wie die Leute feiern, das ist nochmal ein ganz anderes, großartiges Level. Das ist richtig schön.
Ich muss auch an das Beck's Blue, ich trinke ja gerade eins, das ist auch lecker. Es ist ein leckeres alkoholfreies Bier.
Trinke ich manchmal, aber das Gefährliche dabei ist, trink 4 Flaschen, hast du morgen Kater, hast du dicken Schädel. So wie vom Alkohol, normal.
Achso.
Wenn du zu viel davon trinkst, und ich bin ja alt mittlerweile, ich habe immer Gichtanfälle in den Füßen.
Oh, weia.
Und davon, am nächsten Tag kann ich kaum laufen. Obwohl kein Alkohol drin ist, aber da ist dieses Purin drin in Bier und Weißbier und so.
Okay.
Und Weizen. Haut dich weg. Also mich, ne? Mit 62 Jahren. Mittlerweile nehme ich gerne was mit, so was passieren könnte. Ne?
Okay, gut. Ja, gut. Okay. Ja. Aber ich trinke Alkohol. Also von daher, das wird's.
Alles gut. Rauch so viel du willst.
Oh ja.
Ich hab dich auch so gerne. Ist egal.
Das freut mich, Willi. Ja. Das freut mich. Ja. Aber nochmal zurück. Also Bands, mit denen du auch viel zu tun hattest, abseits von deiner eigenen Band, habt ihr irgendwie gibt's so Bandfreundschaften, die du bis heute pflegst seit Jahrzehnten?
Wenn ich hier, gerade im Osten, wenn ich hier hinkomme, also auch hier, wer jetzt hier gleich spielt, hier, Bierpatrioten, Eusturm, Asozial, Die Leute kenne ich seit 30 Jahren. Also,
Bierpatrioten waren auch mal bei dir auf dem Label, ne, oder? Bierpatrioten waren auch mal bei dir auf dem Label, oder?
Ja, eine Single haben die bei mir gemacht, richtig.
Ja.
Also ist ja der Schule, ne? Also
Schule,
wir haben
Toxpack,
ja auch oft mit denen
so
gespielt, mit Toxpack und Bierpatrioten jetzt wieder, Eusturm Asozial. Wie die in den ersten Klängen, in den ersten Tönen waren, haben wir ja schon mit denen gespielt. Die haben ja so einen geilen Lauf genommen. Die sind ja so geil mittlerweile. Für mich eine der besten deutschen Oi-Bands, so, ne? Also, das mal so am Rande. Ne? Und, aber wir haben schon Kontakt. Ich kenne natürlich viele Bands, so. Ich kenne auch englische Bands, so, weil die ja am Ruhrpott-Rodeo spielen. Das ist ja direkt bei mir vor der Haustür quasi. Ja, dann hast du ja immer Kontakte. Man tauscht sich ja aus. Man sieht sich ja, man sitzt zusammen, so wie wir jetzt hier und so weiter.
Ja, genau, das macht ja Alex, ne? Also,
ja,
liebe Grüße.
Genau, der gute Alex. Ja.
Genau, ja, auch sehr umtriebig. Und,
ja, das ist auch ein Brain, genau.
Ja, ist er. Auch ein ganz sympathischer, feiner Mann. Der war ja auch mal zu Gast, der Alex. Wenn ich an Ruhrpott Punk noch denke, dann fallen mir natürlich die großen drei ein: Kassierer, Lokalmatador und Eisenpimmel. Natürlich auch alles speziell, so wie ihr auch. Ne?
Ja.
Also geht auch mal sehr frivole Texte, viel um viel Ficky-Ficky-Humor und so. Es ist so ein Ruhrpott-Ding, oder? Es ist so ein bisschen ein Ruhrpott-Ding,
ja,
ne?
Die im Ruhrpott.
So ein bisschen so nicht Schulmädchen-Ruhrpott, sondern diese Lass-Jucken-Kumpel-Filme. Daran erinnert mich das immer.
Und
diese schrecklichen deutschen
so auf dem
Filme aus den 70ern.
Von außerhalb die Toleranz größer. Also wenn so eine Berliner Band so versaute Sachen singen würde, ich glaube, die würden kritischer angegangen werden.
Das glaube ich auch.
Bei uns gehört dazu, weil alle diese Leute, also auch Kassierer oder Lokalmatador, die kommen ja aus der Szene. Die waren ja selber unten an der Ruhr Bier saufen mit allen Leuten. Ja, und das hat sich so entwickelt. Ne? Und bei uns, wir reden frei Schnauze. So, ne? Dann sagst du auch schon mal, ey du Arsch, du Fotze, setz dich hin. Wie auch immer. Ne? So, das ist ja bei uns so mehr verankert. So. Aber ich denke, so ab Düsseldorf Richtung Köln oder auch München, Berlin, so Hamburg natürlich, die hätten mehr Schwierigkeiten, wenn da so Bands wären, die da sich da so äußern würden oder so darstellen würden.
Ja, ist entweder Ruppert oder halt Osten, ne? Gibt's auch so.
Ja, Osten ist in vielerlei Hinsicht tolerant, weil ihr habt ja immer noch einiges aufzuholen. Klingt doof, aber bin ich immer davon überzeugt. Also hier sind für mich immer noch am wildesten, am schönsten, am freundlichsten, und hier sind die Leute immer ehrlich auch so, also zu mir zumindest oder zu uns so. Ich liebe das. Das ist wirklich immer wieder ein Erlebnis. Und wenn du einen zum 10. Mal siehst, aber dazwischen 5 Jahre waren, wo du den nicht gesehen hast, hat man dich trotzdem noch gerne und umarmt sich und stößt an und so weiter. Also das hat der Osten, der ist nicht so dekadent oder so fein sauber wie so manche andere Städte, wo alles so auf cool ist und wo sie auf ihr Image achten, auf ihr Klischee und so. Das ist hier gar nicht. Also ich kenne es jedenfalls hier nicht.
Es ist auch eher geradliniger. Es ist ein bisschen wie Pott. Also ein Kumpel von mir, der sagt auch mal, das Ruhrgebiet ist der Osten des Westens. So, also was die Strukturschwäche betrifft, aber auch was gewisse Mentalität betrifft. So, ist nur ich finde, wie gesagt, ich finde Leipzig ein bisschen schöner als Duisburg. Aber das ist ein anderes Thema.
Das liegt im Auge des Betrachters. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, gut.
Das sind zwei Meinungen. So einfach
ist das, ne? Also Duisburg war ich schon mal, aber in Dienstlagen war ich noch nie. Was ist Dienstlagen für eine Stadt?
Dienstlagen ist so die etwas schönere Stadt als Duisburg. Also ein bisschen ruhiger, nicht ganz so groß. Aber so einen großen Unterschied gibt's auch nicht so. Also ist einfach ein bisschen ländlich, weil ab Dienstlaken kommt erstmal nichts. Da kommt dann so Niederrhein und da kommen Felder und Bauern. Und hast du nicht gesehen. Wir grenzen das Ruhrgebiet quasi so ein. So ab Dienstlaken fängt das Ruhrgebiet an und davor ist mehr so Land, ländlich, Landwirtschaft und wie auch immer so.
Und die verlorenen Jungs kamen aus Dienstlaken, ne?
Ja, klar.
Genau, da ist ja der Schwefel, der Sänger, Adrian.
Nee, das war der Zoni, mit dem habe ich ja den Laden betrieben.
Zoni war der
ursprüngliche Sänger.
Ja, okay, aber den Adrian, der hört ja auch zu, liebe Grüße. Der war aber auch bei verlorenen Jungs, oder?
Der Schwefel, ja, später.
Später, okay, ja. Na gut, so genau kenne ich mich da.
Also Originalbesetzung waren 4 Dienstlakener. Ja. Nee, ganz wahr. 3 Dienstlakener und der Bernd, der Schlagzeuger, der kam von Rabauken aus Düsseldorf.
Ah, Rabauken, ja, da auch so eine schwer umstrittene Band in den 90ern gewesen.
Ja,
ne?
Ist auch so zweischneidig. Die haben auch angebliche Kultalben für rechte Skins gemacht und so. Nö, eigentlich nicht, wollten die eigentlich so auch nicht. So.
Ja, gut. Ja, ich erinnere mich aber auch noch dran, Rabauken, ja. Gut, ja, ach, das sind alles so, weißt du, das ist ja so, wenn man wirklich an diese Zeit mal zurückdenkt. Gut, ich hab's ja ein bisschen später, aber diese Grauzone-Debatte gab's ja auch in den Nullerjahren noch und dieses, ja, oder auch so Skins und Punks United und diese ganzen Geschichten. Damals gab's ja noch Jugendsubkulturen, wie gesagt. Also aber das ist alles so, das ist ja heute alles, das ist ja ein Anachronismus, wenn man über sowas spricht, irgendwie so Grauzone-Debatten und die Band mit Rabauken oder Chaoskrieger zusammen, oder du hattest mit dem Urkunde, das weiß doch kein 15-Jähriger, kann heute mit sowas noch anfangen.
Passiert auch was keinen.
Nee.
Eigentlich immer ganz einfach und schöner so, wenn bestimmte Sachen, die früher mal waren, ich meine, die stehe dazu, auch dass sie Kacke waren, ist halt so, aber ist auch mal schön so, wenn du mit Leuten zusammen bist, die gar nicht wissen, wenn das Thema aufkommt, von was reden die denn da so, weißt du, so, das ist dann auch mal angenehm.
Aber ist das noch so, dass du mal so, dass du da immer noch so, teilweise so, dass es immer noch so gut gepflegte Feindschaften dir gegenüber gibt, von Leuten, die dir das nicht verzeihen oder so, oder ist es mittlerweile alles so, ach, egal, es ist lange her?
Also, an mich herangetragen wurde ja selten was direkt an mich so. Ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, natürlich wird nicht jeder Willi Wucher lieben, ne? Und das möchte ich auch gar nicht.
Nö,
das soll auch so bleiben.
Ja.
Nur so richtig mit Feindseligkeit mir gegenüber nicht. Ich merke das so halt manchmal, ich weiß, es gibt Läden, die würden uns nicht auftreten lassen. Ob das jetzt nur mit Willi Wucher zu tun hat oder mit den Texten von Pöbel und Gesocks, das ist so einhergehend. Ne? So, das vermischt sich so. Ne? Aber also vor mir hat noch keiner gestanden und gesagt, ich hasse dich oder du bist Nazi oder wie auch immer so. Außerdem würde ich dann sagen, ja gut, jeder hat seine Meinung. Das geht mir am Arsch vorbei.
Ja. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand es ja auch ganz nett irgendwie im Gespräch mit zwischen dir und Sven, dass man so auch in etwas gesetzt fortgeschrittenen Alter, dass man dann doch einfach so entspannt
ich
mal.
Ich würde gerne das nochmal aufgreifen, weil du gerade sagtest, Punks und Skins United. Die Idee an sich seinerzeit, die war so geil, da basierte auch das Sex Pistols Album drauf. Ja, so dieses beides zusammen geht, man muss natürlich Grenzen haben, ich sag mal nach rechts hin, natürlich, ne? Und man muss aufpassen, so innerhalb der Szene so, dass man keinen zu nahe kommt, dass du bestimmte Sachen akzeptierst. Das habe ich so gelernt jetzt so. Ne? Selbst Leute, die damals sich vom Punk weggewandt haben zu New Wave hin oder Mods wurden, gab es ja auch, oder ja, Scooter Boys und so, ne?
Genau, ja.
Hat jeder das Recht zu. Ne?
Ja.
Und das war ja eigentlich so der Grundgedanke so, ne? So Punks und Skins United, das waren jetzt halt die beiden Begriffe, die über allem waren, so, unabhängig von den anderen Bewegungen, die es da gab, so. Aber an sich finde ich das heutzutage noch geil. So, wenn ich hier jetzt so gucke, du siehst hier Glatzen, du siehst hier Irbus. Ey, das ist geil. Das ist einfach schön. Ne? Das ist gut.
Ja.
Es könnte so einfach sein.
Ja,
ne?
Funktioniert aber auch. Also, ja, ich glaube nicht, dass es heute Abend die großen
Auseinandersetzungen so geben wird. Weißt du so, ne? Und dann dieser Scheiß mit den Chaos-Tagen da in Hannover. Das ist immer für mich so ein, Kacke. So, ne? Da denke ich so, wem hat so eine Scheiße irgendwie was gebracht? Was sollte das? Was ist da? Die tollen Rechten hauen die tollen Punks zusammen und die kloppen sich da. Was ist das für ein Scheiß? Warum müssen diese Pissnelken da so Angriffe starten? Das Müll. Das passt doch nicht. Sollen sie ihr Nazitum in irgendwelchen Schrebergärten machen, was weiß ich, aber doch die Leute in Ruhe lassen.
Ja gut, aber wie gesagt, das war ja genau zu der Zeit, als das sich da so auseinander dividiert hat, ne? Als das komplett auseinandergerutscht ist. Aber 10 Jahre später bei den Chaos-Tagen, warst du da, 94, 95?
Nein, ich war in Hannover, war ich nie bei den Chaos-Tagen.
Ja.
Bei den Filmen waren wir da, weil wir mitgemacht haben.
Den später der Tarek gemacht hatte, den Chaos-Tage-Film dazu.
Genau, da war in Berlin die Berlinale, da war man, war auch geil. Gut. Im Hotel mit rotem Teppich und so, war schön. War gut. Mario Adorf zusammen gekokst am Klo, im Kino.
Ja, rest in peace, Mario Adorf, ja, ist gerade gestorben, auch alt geworden, der Mario Adorf.
Ja, war damals schon super alt. Ich
dachte, gekokst, Junge.
Warte, ja, ich gebe dir so ein bisschen ab, so.
Wow.
Ein bisschen mal drüber gestoßen, so. Ja, also, weiß ich auch, wenn du da drin lassen willst, also mir sind egal.
Ja, doch klar, bleibt das hier drin, also ich.
Es gab so einige Geschichten.
Da habe ich übrigens das erste Mal auch tatsächlich das Lied Pöbel und Gesocks gehört, in diesem legendären Kampf der Welten Chaos-Tage-Film, den der Karl Nagel ja höchstpersönlich da zusammengestellt hatte. Weil dieses Video kursierte ja ewig lang in der Punk-Szene und ich habe das 2002 geguckt und da gibt es so eine Straßenschlacht, die untermalt ist mit Pöbel und Gesocks. Halt, ne? Und da habe ich das Lied auch zum ersten Mal gehört. Und,
siehst du? Gut. Alles richtig gemacht.
Ja?
Gut so. Ja. Man muss überall dabei sein. So. Ne? Erreichst du auch nicht.
Genau, so. Ja. Ja. Ja, Willi. Also, ich habe jetzt gedacht, wir quatschen 2 Stunden, aber weißt du, das ist so, war so, also wir können auch weiter quatschen.
Nö, aber es wurde alles gesagt,
aber im Prinzip,
auch schon von allen. Ja? Ich stell dir mal 2, 3 Fragen.
Okay.
Ja? Was bist du für eine Jugendkultur? Wie würdest du dich einschätzen? Du bist kein Skinhead und kein Punker.
Nee, heute.
Warst
Punk.
Du mal?
Ich war mal Punk, ja.
Du warst Punk, auch so richtig mit bunter Haare?
Ja, so Stachelhaare hatte ich, so Spikes und oder so.
Hier in Leipzig?
Nee, in Lübeck. Ich komme. Lübeck. Also, ich bin in Lübeck aufgewachsen, ja, genau.
Haben wir auch mal Konzert gehabt und in Kiel.
In Lübeck habt ihr, wo habt ihr gespielt in Lübeck? Das will ich jetzt wissen. Weißt du, wo war das?
Da gibt es eine Platte von, die habe ich damals rausgebracht. Lokalmatadore. Pöbel, Backspistels, da war schon Pöbel. Kann ich dir sagen?
Aber das war ja nicht im Treibsand, auf der Walli, oder? Das kann mir nicht vorstellen.
Das war ein riesengroßer Laden, der war riesengroß voll. Das war der Hammer, war total geil.
War das bei so All the Meeting? Das gab's
nein,
ja früher.
Nein, da war nur dieses Konzert Pöbel und Gesocks und Lokalmatadore.
Okay, weil in Lübeck gibt es eigentlich wenig.
Es gibt eine Single. Ich könnte dir sogar, wenn du einen Plattenspieler hast, zuschicken. Die schenke ich dir.
Oh,
ich habe mal welche davon.
Würde ich mir gerne machen.
Damals veröffentlicht. Ja, also gut, die Frage haben wir schon mal beantwortet.
Ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt so interessiert. Vielleicht stellst du mir die Fragen gleich privat.
Nein, das machst du doch da drauf. Ist doch interessant, ist doch schön.
Ja,
du wohnst
ich doch
in Leipzig schon
erzählt.
Lange?
Ja, 5 Jahre.
Also. Hast du was mit Fußball zu tun?
Nee, gar nicht.
Also Red Bull Leipzig geht auch für dich nicht?
Och, ist mir eigentlich egal, hätte ich gesagt.
Okay,
also.
Das ist eine diplomatische Antwort.
Ja, ich...
Was machst du beruflich?
Willi, das geht jetzt hier, das
okay,
hier.
Dann beenden wir's. Aber lass das doch drauf.
Das lass ich noch drin.
Gruß an deine Hörer und ich kann nur empfehlen www.skampfakt.de im Internet, da kann man ganz tolle Platten kaufen, bestellen per Mailorder. Und ansonsten kommt unsere Konzerte besuchen. Vor allem das Backspistels-Konzert in Torgau im Juni und Pöbel und Gesocks Konzerte natürlich auch immer kommen, ist immer lustig.
Ja, ich freue mich drauf, euch jetzt nochmal live zu sehen, tatsächlich. Zum ersten Mal in meinem Leben. Danke dir, Willi. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Na,
schön.
Bis denn dann.
Bis denn.